Dann nehmen wir unsere Sitzung wieder auf und haben noch ein Thema, DRS9. Ich erteile Herrn Ziemniok das Wort.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zur Überarbeitung des DRS9. Da wird Ihnen jetzt erstmals ein aktueller Zwischenstand des Standardentwurfs der AG vorgelegt. Sie hatten ja vor einiger Zeit die AG gebeten, bei der Überarbeitung der DRS8 und DRS9 zu unterstützen. Die AG hatte sich dann in der Folge dazu entschieden, mit der Überarbeitung des DRS9 zu beginnen und das dann praktisch parallel bzw. in den Lücken, die der DRS23 bzw. die Kommentierungsfrist des EDRS30 gelassen hat, begonnen. Der Standard soll eine Konkretisierung zu § 310 HGB darstellen. Dementsprechend ist halt auch der Vorschlag, dass er als DRS bzw. EDRS anteilmäßige Konsolidierung bezeichnet wird, was dann halt auch der Überschrift oder der Bezeichnung des sechsten Titels im HGB entspricht. Wie gesagt, Ihnen liegt erstmals jetzt eine Version vor. Was natürlich noch einschränkend zu sagen ist, dass die letzte Sitzung der AG, wie gesagt, ausfallen musste. Das heißt, das wirkt sich natürlich auch auf den hier vorliegenden Entwurf aus. Es war tatsächlich natürlich das Ziel oder der Wunsch, vielleicht noch einen Schritt weiter zu sein. Aber situationsbezogen ist das jetzt dann die Version, die wir Ihnen präsentieren möchten oder können. Ihnen wird beim Lesen des Standards aufgefallen sein, dass noch die Themenbereiche Wechsel des Konsolidierungsverfahrens und Anhangangaben genauso wie die Aufforderung zur Stellungnahme offen sind. Wie gesagt, da kommt die AG dann noch dazu. Und bei der Begründung zum Standard, da gibt es zwar jetzt punktuell schon einige Vorschläge, aber auch über diesen Abschnitt würde die AG ohnehin nochmal komplett drüber gehen und den halt aufbauen bzw. ergänzen. Ansonsten würde ich einleitend noch sagen, dass in der Covernote finden Sie einen Sachverhalt, der nochmal mit Ihnen besprochen werden soll. Da würde ich vorschlagen, dass wir zu dem Punkt kommen, wenn wir uns dann im Standard zu den entsprechenden Regelungen durchgehangelt haben. Ja, und dann würde ich im Endeffekt auch schon auf den Standardentwurf zu sprechen kommen.
Eine kurze Nebenbemerkung machen. Also das ist wirklich Work in Progress im Moment. Also das ist jetzt noch nicht rundgeklopft. Also auch so, ich sag mal, terminologische Abstimmungen zwischen den einzelnen Teilen und so weiter. Also war jetzt nur die Idee, mal wirklich Gedankengang, so wesentliche inhaltliche Punkte hier mal vorzustellen, damit wir da auch ein bisschen was an Rückkopplung in die AG haben.
Das werden wir jetzt gleich sehen. Genau, also gehen wir zum Standard. Im Inhaltsverzeichnis sehen Sie bei den Regeln auch nochmal die wesentliche Untergliederung bzw. den Gedanken des Standards, also die Erläuterung des Paragraphes 310 und dort halt den Absatz 1, der ist halt maßgeblich dafür, wann oder beziehungsweise was in Frage kommt. Also das Vorliegen eines Gemeinschaftsunternehmens ist halt der erste Punkt, der im Standard adressiert wird. Und dann als Erläuterung des Absatzes 2 dann halt das Vorgehen bei der anteilmäßigen Konsolidierung. Wie gesagt, kommen wir jetzt in der Folge aber noch dran vorbei. Ansonsten das Abkürzungsverzeichnis, das ist jetzt natürlich auch eine Arbeitsversion. Mit anderen Worten, das ist das Abkürzungsverzeichnis des DRS23 und werden wir dann in der Folge nochmal mit dem aktuellen Standard gegenlegen. Genauso wie die Zusammenfassung sinnvollerweise zum Schluss geschrieben wird. Es gibt auch einzelne Stimmen, die sagen, sinnvollerweise wird auch das Ziel zum Schluss geschrieben. Allerdings liegt das jetzt in Textziffer 1 bereits vor. Und auch da nochmal der Ausdruck, dass halt die Regelungen des Gesetzes konkretisiert werden sollen. Wesentliche Zweifelsfragen sollen adressiert werden, um das Ganze natürlich zu einer einheitlichen Anwendung der Vorschriften zu führen und die Informationsfunktion des Konzernabschlusses zu stärken. Ansonsten würde ich jetzt einfach mehr oder weniger Textziffer für Textziffer durch den Standard gehen und würde Sie bitten, die Hand oder die Stimme zu erheben, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen haben. Die Textziffer zum Gegenstand fehlt noch, der Geltungsbereich...
Ich hätte noch eine zu eins.
Ja, sehr gern.
Sehr formulierungstechnisch, aber da beginnt ja die Vorschriften zur anteilsmäßigen Konsolidierung gemäß 310.
Die Vorschrift?
die Vorschriften steht da.
Ja, ja.
Aber es ist eigentlich nur eine. Wobei mittelbar natürlich die anderen gelten. Ne? Frage, wie man das formulieren möchte.
Plural versus Singular.
Ja, also ich, darüber bin ich mal gestolpert. Ne?
Haben Sie eine Präferenz?
Also ich hätte jetzt die Vorschrift erwartet, ne? Was in Bezug nur auf die einen der Paragraph. Aber mittelbar ist natürlich schon so, dass die anderen gelten. Ne?
Und innerhalb des einen Paragraphs können aber durchaus mehrere Vorschriften stehen.
Die Frage, was mit Vorschrift gemeint ist, der Paragraph oder die einzelnen Regeln.
Genau. Exakt.
Also um 16.30 Uhr ist er fliegt. Also wenn wir so subtil werden, das fliegen wir nicht. Aber mal wieder Punkt.
Erste Stunde pro Seminar.
Dann lassen wir das jetzt. Ja, ansonsten der Geltungsbereich wird Sie jetzt vermutlich auch nicht überrascht haben. Der ähnelt denen von anderen Standards. Von daher haben Sie dazu Anmerkungen? Ansonsten kommen wir zu den Definitionen. Da sind ja bislang nur zwei. Das eine ist die gemeinsame Führung. Und da wird ja auf die tatsächliche Ausübung eines beherrschenden Einflusses abgestellt. Der beherrschende Einfluss an sich hat grundsätzlich die gleichen Kriterien wie die Beherrschung im Sinne von DRS-19. Hier dann aber auch nochmal die Betonung der tatsächlichen Ausübung. Und natürlich auch bei dem Wort gemeinsame Führung ist ja auch klar, dass es durch mindestens zwei Parteien geschehen muss. Ansonsten, wie gesagt, tatsächliche Ausübung, dass halt nicht nur die bloße Möglichkeit zur Beherrschung besteht, sondern tatsächlich diese ausgeübt wird im Sinne von bewussten Entscheidungen, aktivem Handeln. Das erläutert der Standard dann aber in der Folge natürlich auch noch.
Also ich würde hier vorschlagen, bei dem Begriff des Gemeinschaftsunternehmens. Mhm. Also meines Erachtens ist die Formulierung per Vollkonsolidierung und unbeschadet von 296, das ist im Grunde genommen Widerspruch. Denn 296 ist ja gerade das Konsolidierungswahlrecht, dann wird gerade nicht im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen. Ich glaube, was ja eigentlich gesagt werden soll, ist Tochterunternehmen, das von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen unbeschadetes 296, Punkt, Punkt, Punkt.
Das muss nicht von einem Tochterunternehmen sein. Das kann auch direkt von der Mutter.
Nee, das muss ein Tochterunternehmen sein. Kann ich gerade mal das Gesetz haben? Oder? Ja. Da steht, führt ein in den Konzernabschluss einbezogenes Mutter- oder Tochterunternehmen. Mhm. So.
Ja.
Es könnte auch die Mutter selbst sein. Das ist richtig. Aber ich glaube, das ist ein Widerspruch für Vollkonsolidierung unbeschadet von 296. Denn wenn ich den 296 gerade in Anspruch nehme, dann wird es ja nicht vollkonsolidiert. Verstehen Sie, die Idee ist doch die, wenn das Mutterunternehmen selbst die Anteile hält, dann ist die Vorschrift 296 ohnehin gar nicht einschlägig. Es kann ja nur sein, dass die Mutter über eine Tochter Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen hält. Und dann ist eben der Punkt, dem Mutterunternehmen werden die Anteile an der Tochter zugerechnet. Unabhängig davon, ob die Tochter vollkonsolidiert wird. Deshalb glaube ich, wenn man schreibt per Vollkonsolidierung, dann legt man da etwas an, was ein Problem sein kann, was kein sein muss. Also ich würde einfach schreiben, Unternehmen, das von dem Mutter oder einem in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen unbeschadet und geführt wird.
Wenn wir schon dabei sind, brauchen wir das unbeschadet. Also Warum reicht es nicht aus, zu sagen, Unternehmen, das von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen und einer oder mehreren anderen Parteien gemeinschaftlich geführt wird? Das ist ja eigentlich das, was ein Gemeinschaftsunternehmen ausmacht.
Ich meine, es ist vielleicht hilfreich, weil man eben zum Ausdruck bringt, es kommt nicht darauf an, dass die Tochter tatsächlich im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen wird. Denn die Anteile, die die Tochter an anderen Unternehmen hält, die dann Gemeinschaftsunternehmen sind, die werden auch berücksichtigt, wenn es nicht vollkonsolidiert wird. Insofern ist es schon, sagen wir mal, hilfreich, dieser Einschub. Aber dann, glaube ich, kollidiert es eben mit dem Begriff Vollkonsolidierung. Ja. Also da sollte man nochmal, glaube ich, drüber nachdenken.
Ja. Da taucht auch erstmals dieser Begriff der Parteien auf.
Ja.
Der wird dann immer wieder mal aufgegriffen, aber spätestens in Textziffer 13 heißt dann praktisch von den anderen Gesellschafter Unternehmen. Was mir jetzt persönlich im Grunde besser gefallen würde als Parteien.
Also ich denke, dass man zumindest gucken sollte, dass man terminologisch einheitlich bleibt. Ja.
Also zumindest an dieser Stelle bezieht sich Parteien natürlich auch darauf, dass die andere Partei kein Unternehmen sein muss, sondern halt auch eine natürliche Person oder eine Stiftung sein kann. Deswegen wäre das Gesellschafter Unternehmen an dieser Stelle noch zu früh. Mhm. Sonst müssen wir es dann im weiteren Verlauf nochmal bei der jeweiligen Regelung hinterfragen, ob da die eine Bezeichnung besser geeignet ist als die andere.
Und da müssen wir dann, glaube ich, insgesamt ein bisschen aufpassen, weil natürlich, also an vielen Stellen steht in Gesellschafterunternehmen oder immer, wenn man über eben diese unterschiedlichen Gesellschafter spricht, sind es die anderen Gesellschafter, ist auch so ein bisschen unscharf. Andere Parteien sollen wahrscheinlich ein Abgrenzungsbegriff dazu sein. Gesellschafterunternehmen, absolut richtig, das müssen keine Unternehmen sein. Wenn man mit Gesellschafterunternehmen arbeiten möchte, muss man das vorne mal klarstellen, dass das eben kein Unternehmen sein muss, sondern dass nur der Terminus hier gebraucht wird. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das auch konsistent dann bezeichnet wird.
Würde das nicht dafür sprechen, den Begriff Partei zu definieren?
Also wenn er drin bleibt, sollte er definiert sein.
Mhm. Mhm.
Völlig richtig.
Also spontan fällt mir noch ein, Textziffer 10 ist ja im Grunde genommen inhaltlich identisch mit der Definition des Gemeinschaftsunternehmens. Also man kann es stehen lassen, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche.
Ja. Bietet sondern nochmal eine Einleitung für die nachfolgenden Texte, von, aber inhaltlich schon richtig.
In Textziffer 11 findet sich dann der Begriff Konzernunternehmen. Das ist das, was, glaube ich, auch der Herr Keller sagen will, dass man da nochmal versucht, zumindest nicht zu viele Begriffe zu verwenden. Ich glaube, gemeint ist ja hier Mutter- oder Tochterunternehmen.
Der Schill schon, ja.
Ja.
Ansonsten, wenn wir bei Textziffer 11 sind, die vertragliche Vereinbarung, die hier als erstes der beiden Kriterien aufgeführt wird, die begründet sich im Endeffekt zum einen halt mit der Dokumentation der Absicht zur gemeinsamen Führung und zum anderen halt auch mit der Verankerung der Durchsetzbarkeit. Denn wenn man darauf verzichten würde, dann gäbe es im Zweifelsfall halt auch Schwierigkeiten bei der Abgrenzung nach unten, also sprich zum maßgeblichen Einfluss. Und das war die Motivation der AG zu sagen, dass es schon noch auf eine vertragliche Vereinbarung ankommt. Wobei in der Folge dann zum Ausdruck kommt, dass diese vertragliche Vereinbarung nicht an eine bestimmte Form geknüpft ist. Also sprich, nicht zwingend ein Gesellschaftervertrag sein muss, sondern dass auch andere Vertragswerke möglich sind.
Mhm.
Und ansonsten, wie gesagt, das zweite Kriterium in Textziffer 11, die tatsächliche Ausübung des beherrschenden Einflusses. Und darauf geht ja in Textziffer 13 und 14 ein. Zu Textziffer 13 vielleicht noch kurz. Da ist die Regelung, dass die Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Das zielt darauf ab, dass halt das Unternehmen, also aus dessen Sicht wir das jetzt betrachten, halt bei gewissen Entscheidungen halt nicht überstimmbar ist. Und das heißt, immer an der tatsächlichen Entscheidungsfindung beteiligt, im Sinne von, dass dies dann auch zum Ergebnis kommt.
Mhm.
Da wäre eine Frage meinerseits, ob das, also Sie sehen das quasi als Unter- oder als Erklärung dafür, dass beherrschender Einfluss durch die verschiedenen Parteien vorliegt. Weil genau. ich hätte jetzt aus dem Bauch raus die Einstimmigkeit wahrscheinlich sogar schon unter 11 irgendwo dargestellt. Aber wenn das quasi Einvernehmen ist, dass das nur den beherrschenden Einfluss der Parteien ausdrückt, dann ist das auch kein Thema.
Muss der Einfluss denn beherrschend sein, wenn ich angenommen 10 gemeinschaftliche Beteiligte habe, dann ist wahrscheinlich keiner beherrschend.
Deswegen ja nicht beherrschender Einfluss genau. des einen, sondern der mehreren. Aber dazu muss er auch wieder einstimmig sein.
Es kommt ja noch ein bisschen später, dass das dann typischerweise nicht 10 sind, sondern das ist ja so zwischen 2 und 5, so ein bisschen die Vermutung. Ne?
Also ich habe nur zu Textziffer 12 kleinere formale Anmerkungen. Der dritten Zeile, nach dem Komma würde ich das oder streichen. Das kommt ja dann
dritten Zeile.
In der dritten Zeile.
Letztes Wort.
Also Textziffer 12 oder dann in der nächsten Zeile zur Koordination und dann nochmal in der zweiten oder drittletzten Zeile Konzern und daneben, das ist dann nochmal so ein Folgepunkt. Und bei 13, 2, 4, 5, in der fünften Zeile müsste es, glaube ich, heißen vertragliche Vereinbarung.
Zu 13, jetzt mal von der Lesbarkeit, ist ja da ziemlich lang, ne, die Textziffer. Also können wir vielleicht mal überlegen, ob man die auseinanderzieht.
Ja,
zum Beispiel bei getrennten Zuständigkeiten.
Ja.
Zu 12 sagen. Also der letzte Satz, der scheint mir relativ zentral, hier aber auch relativ nachgeschoben zu sein. Also eben dieses Thema, dass man, das ist ja im Prinzip die Anknüpfung an die Beherrschungsdefinition des relevanten, die maßgeblichen Entscheidungen der Geschäfts- und Finanzpolitik, dass man das irgendwo so ein bisschen früher, noch ein bisschen prominenter platziert und das dann eben entsprechend ausführt. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ist manchmal von relevanten und manchmal von maßgeblichen Entscheidungen die Rede. Ich wäre da sehr für maßgeblich, weil das ist dann auch so die gängige Terminologie.
Ja, kurz zu Ihrer ersten Anmerkung. Die Frage, wir haben im Textziffer 11, im zweiten Kriterium haben wir ja auch die Finanz- und Geschäftspolitik drin. Würde das jetzt Ihre Anmerkung entsprechen, wenn man dort auch dann schon das maßgeblich einfügt? Oder?
Nee, oder man kann dann auch zwei Textziffern draus machen und da vielleicht nochmal einen kleinen Bezug zum 19er bringen. Also es ist wäre denn schön, wenn auch deutlich wird, dass eigentlich das Gleiche gemeint ist wie im 19er, nur eben durch mehrere.
Aber es fällt mir gerade nochmal ein, ich meine, das ist mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen, dass man in der Tat sagt, gemeinsame Führung heißt erstmal gemeinsame Führung mit einem Dritten und dann aber die tatsächliche Ausübung des beherrschenden Einflusses. Also klar ist natürlich, dass die Gesellschaft sagen würde, dass die Entscheidungen getroffen werden. Aber ich meine, das fällt mir jetzt ja nicht zum ersten Mal auf, dass da bei Gemeinschaftsunternehmen beherrschender Einfluss verwendet wird. Also natürlich von denen zusammen.
In meinem Verständnis ist es von der Definition des Einflusses genau das gleiche wie in 290 und dann im DRS 19 beschrieben. Allerdings dann eben nicht durch eine Partei, sondern durch mehrere gleichberechtigt und auch tatsächlich.
Und das war ja mein Punkt mit der Einstimmigkeit gerade.
Ja.
Um das nochmal hervorzuheben.
Ja, ja. Man könnte vielleicht noch schreiben bei 12 ganz am Ende, dass man sagt, relevanten Entscheidungen aktiv mitwirkt. Vielleicht ist auch das gemeint. Dass man sagt, nicht obstruieren, so passiv, ich verhindere etwas, sondern ich muss aktiv gestalten.
Man könnte natürlich nochmal bei dem zweiten Bulletpunkt bei 11 auch nochmal hervorheben, dass die Gesellschafter das gemeinsam tun müssen. Also zum Beispiel die tatsächliche Auswirkung des beherrschenden Einflusses auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Gemeinschaftsunternehmens gemeinsam durch die Gesellschafter. Dann ist es nochmal deutlicher.
Im Grunde genommen kommt es durch den Plural Gesellschafter zum Ausdruck, aber es ist deutlicher.
Ich gebe ja mal zwei Fragen oder Anmerkungen. Das erste, die Frage, soll ein Gemeinschaftsunternehmen einstimmige Beschlüsse voraussetzen oder Mehrheitsbeschlüsse? Ich frage vor dem Hintergrund der Abgrenzung zu IFRS. Denn nach IFRS liegt ein Gemeinschaftsunternehmen nur dann vor, wenn Einstimmigkeit herrscht. Das heißt, könnte es hier ein Gemeinschaftsunternehmen geben, wo ich sage, ich habe drei Partner, aber die Stimmrechtsverhältnisse lassen zu, dass ein Beschluss auch dann umgesetzt wird, wenn zwei entscheiden und eben nicht zwingend alle drei dabei sind. Das wäre kein Gemeinschaftsunternehmen im Sinne der IFRS, wäre aber eines nach deutschem Recht. Und die Frage ist, wie wäre das unter EU-Recht zu sehen? Ist da ein Unterschied? Ich vermute mal nein, es gibt eigentlich keinen. Also mir wäre nicht bewusst, dass in der EU ein Gemeinschaftsunternehmen anders abgegrenzt wird. Aber wenn das so wichtig ist, dann wäre zu überlegen, ob man dieses Einstimmigkeitserfordernis bei den Beschlüssen, die die Finanz- und Geschäftspolitik betreffen, irgendwo deutlich herausstreicht. Denn das ist eben das konstituierende Merkmal in der Tat.
Exakt, und genau an dem Punkt sehe ich es auch, denn wenn ich eine Mehrheitsentscheidung treffe und ich bin der, ich sage mal, in einer bestimmten Entscheidung unterlegene Geschäftspartner, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob die quotale Einbeziehung zu gleichen Teilen gegenüber den anderen auch gerechtfertigt ist. Und das wäre es aus meiner Sicht eben nicht mehr. Deswegen
das bringt mich unmittelbar im Grunde genommen zum zweiten Punkt. Nach IFRS sind wir dann ja noch etwas feiner ziseliert. Wir unterscheiden zwischen gemeinschaftlicher Beherrschung, Joint Control. Ja. Wir haben daneben aber auch die Joint Operations, Joint Activities. Die Frage ist, der Punkt, wo das in Deutschland ja dann vor allem eine Rolle spielt, ist bei den Arbeitsgemeinschaften. Ja, wo kommt diese Feinsinnigkeit von innen außen her? BGB-Gesellschaft kommt. Und ich weiß, dass wir da einen ziemlichen Akt hatten im Zusammenhang mit der Ausdeutung von IFRS 11, was denn eigentlich vorliegt. Ja, muss da ein Unternehmen da sein und muss kein Unternehmen da sein? Die Frage ist, ob man irgendwo hier vorne, wo es um gemeinsame Führung geht, eine Form von Abgrenzungsparagraf noch schafft, was nicht da reingehört. Denn ich sag mal, wenn ich eine Arge habe, kann ich natürlich sagen, ja, die wird auch gemeinschaftlich geführt. Aber es ist etwas anderes, als wenn das, was geführt wird, ein Unternehmen ist oder wenn das, was da geführt wird, eine Hülle ist, in der jeder seine einzelnen Vermögenswerte einbringt, um einen übergeordneten Zweck zu erreichen. Also, Also ich glaube, wir stellen ja vorne relativ deutlich darauf ab, entscheidend ist, es muss ein Unternehmen da sein. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. So, aber die Frage ist, ist das Unternehmen konstitutiv für das Vorliegen praktisch dessen, was wir hier beschreiben wollen? Reicht das schon? Ist das eine notwendige Bedingung? Ist das eine hinreichende? Vielleicht da in der Abgrenzung nochmal zu überlegen, damit man vielleicht klarer fasst, soll hier ein Unterschied kreiert werden zu IFRS? Oder sagen wir, nee, eigentlich ist das genau dasselbe oder ist es eben nicht dasselbe? Das wäre vielleicht hilfreich. Nicht, dass man jetzt sagen muss, ihr müsst jetzt hier IFRS abschreiben. Es sind jetzt wirklich Überlegungen, die echt nur einfach da kommen. Versuchen wir hier einen Unterschied aufzubauen oder nicht?
Ja. Also ich glaube, die Unternehmenseigenschaft ist zwingend. Ich kenne eigentlich im HGB nur den Fall der Zweckgesellschaft, wo man ausdrücklich sagt, es muss nicht Unternehmen sein und trotzdem ist es Tochterunternehmen. Was ich jetzt interessant fand, das kannte ich so von IFRS 11 nicht. Ich meine mal, in einem Beitrag von der Frau Böckem gelesen zu haben, dass ein Fall sein kann, dass eine Person, die Gesellschafter des Joint Ventures ist, nicht an der gemeinsamen Führung beteiligt ist, aber dennoch, wenn dieses Gebilde als Joint Venture qualifiziert wird, ist auch den Anteil at equity bewerten muss. Also die Rechtsfolge trifft ihn auch. Und deshalb hatte ich jetzt gerade überlegt mit der Einstimmigkeit. Das wusste ich jetzt nicht, dass das ein konstitutives Merkmal des Joint Ventures nach IFRS 11 ist. Dachte jetzt, dass das in dem Fall, wenn Sie zum Beispiel drei Gesellschaften haben, 40, 40, 20. Und angenommen, die schließen den dritten aus der Entscheidungsfindung aus. Dennoch müssen die anderen zwei immer zusammenwirken, sonst können sie keine Mehrheitsentscheidung treffen. Dass dann dennoch ein Joint Venture vorliegt und obwohl der dritte von der gemeinsamen Führung ausgeschlossen ist, muss er auch die Rechtsfolgen des IFRS 11 in seiner Rechnungslegung anwenden?
Nee, weil Joint Ventures und Assoziierte ja auf die gleiche Art und Weise einbezogen werden. Insofern ist das.
Ja, ich will nur sagen.
Das ist keine Folge.
Ja, ich will nur das sagen. Ich meine, die Rechtsfolge ist jetzt die gleiche at equity. Jetzt könnten Sie nur sagen, wenn Sie 20% Anteil haben und es ist Sie widerliegen dem maßgeblichen Einfluss, dann haben Sie ein Financial Asset. Ja. Müssen Sie jetzt nach IAS 39. Nee, ich will nur sagen, das hat mich jetzt. Das kenne ich nicht. Oder wusste nicht, dass dem IFRS 11 immanent ist, das Prinzip der Einstimmigkeit. Ist so.
Aber. Ja, ja, mir hilft ja immer diese negative Perspektive, dass keiner durch die anderen quasi überstimmt und ausgeschlossen werden kann. Das ist für dieses 30-30-10 Beispiel immer ganz hilfreich, ne? Weil zwei zusammen jetzt schnell 60 haben können.
Ja.
Aber gemeinsame Führung liegt dann eben nur vor, wenn alle drei beieinander sind. Wobei meine Frage wäre, wie das hier mit diesen Lösungsmechanismen gemeint ist. Wir müssen diese Lösungsmechanismen, das ist Mitte von Textziffer 13, wenn es eine vertraglich vereinbarte Lösung gibt, reicht da schon die Tatsache, dass es ein von allen unterschriebene Lösungsmechanismus gibt, oder muss dieser Lösungsmechanismus auch dazu führen, dass eben alle drei Parteien am Ende des Tages einstimmig entscheiden? Ich glaube, das Erste ist schon reicht. Ne?
Also das Ziel in zwei Richtungen. Das eine ist, dass der Mechanismus nicht sein kann, dass eine einseitige Durchsetzung von Handlungen erfolgt, weil dann wäre es die Beherrschung im Sinne von, dann ist es ein Tochterunternehmen. Dann ist es jedoch in die andere Richtung, dass Vetorechte an sich oder bloße Vetorechte nicht ausreichend sind, da diese halt keine aktive Ausübung der tatsächlichen Beherrschung darstellen, sondern lediglich eine Lähmung des Unternehmens erreichen.
Ja, das wäre was für die Begründung. Ne?
Genau. Mhm.
Mhm. Ließe sich denn mit Vetorechten für einen Gesellschafter das Gemeinschaftsunternehmen grundsätzlich dann sozusagen in Frage stellen? Der kann zwar positiv nichts gestalten, aber wenn er ein Vetorecht hat, kann er sagen, ihr könnt aber ohne mich, und wenn ich nur 5% habe, hier auch nichts bewegen in bestimmten Fragen.
Also wenn das bedeutet, dass die, sagen wir, prozentual überlegenen Gesellschafter trotzdem im Endeffekt nicht bestimmen können, dann ja.
Nicht durchgehend. Ich sag mal, wenn nur so ein paar zentrale, vermeintlich zentrale Fragen gibt, wo einer sagt, also hier geht es nur mit mir, dann ist das Gemeinschaftsunternehmen vom Tisch.
Genau, wenn das in maßgeblichen Fragen der Finanzgeschäftspolitik betrifft.
Ja. Wobei ich mich jetzt gerade frage, ich meine, sagt man nicht zu IFRS 10, gerade dieser Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte, diese Grundlagengeschäfte, wie zum Beispiel Umwandlungen, wie zum Beispiel Aufnahme neuer Gesellschafter, Finanzierung ab einer gewissen Größenordnung, bei der im Gesellschaftsvertrag eine Einstimmigkeit verlangt wird. Die Entscheidungen sind gerade für die Frage, ob ich beherrschenden Einfluss habe, auszublenden. Weil das sind eben Protective Rights und das ist eben, da fehlt das Aktive. Also ich kenne das eigentlich eher so, immer nur, wenn ich obstruieren kann. Dann habe ich eigentlich weder beherrschenden Einfluss noch gemeinsamen Einfluss. Also für mich heißt Beherrschung immer aktiv etwas mitzugestalten, aber nicht etwas zu verhindern.
Und aktiv auch im Sinne des Geschäftszwecks des Unternehmens, dessen
mehr
selten Umwandlungen.
Und die Frage für mich ganz allgemein ist, muss ich auch im HGB eigentlich diese, sagen wir, Grundlagengeschäfte, wo man sagt, da gibt es diese besondere Entscheidungsregel, im Zweifel Einstimmigkeit, nur weil es auch dem Schutz von Minderheiten dient, darf ich eigentlich die für die Beurteilung mit einbeziehen oder muss ich die nicht von vornherein ausblenden? Ich meine, insofern ist es eben IFRS 10 zumindest mal hilfreich, wenn man das kontrastiert, kommt man zumindest auf Fragen, die man so bisher vielleicht auch nicht gestellt hat.
Also ich sag mal, der Punkt mit IFRS 10, Schutzrechte versus Mitwirkungsrechte, da gebe ich Ihnen recht, da wird man in der Tat sagen, bei dem Feststellen, ob ich beherrschten Einfluss ausübe, würde ich alle Formen von extremen Szenarien ausblenden. Hier, und wohlgemerkt unter IFRS 11, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es im Europarecht für das Gemeinschaftsunternehmen gedacht ist, aber unter IFRS 11 ist das ein konstitutives Merkmal, dass Einstimmigkeit bestehen muss. Wenn die Einstimmigkeit für bestimmte Fälle in Frage gestellt wird, dann würde ich mir die Frage stellen, kann dann eigentlich überhaupt ein Gemeinschaftsunternehmen vorliegen? Liegt vielleicht nur ein Gemeinschaftsunternehmen von zwei Partnern, nicht von dreien vor? Auch das wäre ja eine Lösung. Mhm. Ja? Aber ich muss sagen, ich habe mir die Frage auch noch nicht überlegt, also ob diese Logik, die in IFRS 10 steht, zwischen Mitwirkung und Schutzrechten, in gleicher Weise auch übertragbar ist auf IFRS 11, wenn dort ein Einstimmigkeitserfordernis ausbedungen wird. Mhm. Und das ist also tatsächlich so. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ich war jetzt durch Ihre Wortäußerung ein bisschen irritiert. Ich wusste, bei IAS 31 ist auf jeden Fall so gewesen.
Und wo steht es, wenn Sie gerade aufgeschlagen haben?
In IFRS 11 im Anhang. Also im Anhang A, da wo der Definitionsteil ist. Ne? Das ist das Definitionsmerkmal für gemeinschaftliche Führung. Also in Deutsch heißt es hier, die vertraglich vereinbarte Teilung der Beherrschung über eine Vereinbarung, die nur dann besteht, wenn die Entscheidung über die maßgeblichen Aktivitäten die einstimmige Zustimmung der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Partnerunternehmen erfordern. Mhm. Ein bisschen gestellt ist, aber die deutsche Übersetzung praktisch dieses englischen Originals. Also da ist das wirklich so angelegt. Und die Frage ist, ist das unter Europarecht genauso?
Europarechtlich dürfte das relativ schlicht sein. Also ich glaube, dass das, was in der EU-Richtlinie steht, nicht viel ausführlicher ist als unser 310er.
Mhm. Die Frage, ist das gegebenenfalls etwas, was in einer anderen Richtlinie geklärt wäre?
Das ist ja, kommt ja, denke ich, aus der 7. EG-Richtlinie. Das war, glaube ich, 83 ist die verabschiedet worden und ich glaube, in dem Punkt gab es nie wesentliche Änderungen. Ich glaube, das hat man auch in der Bilanzrichtlinie so übernommen.
Ja, dann ist noch kurz noch Textziffer 14, die orientiert sich halt an die ES 19. Und das sind Textziffer 15, da wird auch nochmal das Kriterium der Dauer angesprochen. Wobei für die Beurteilung, ob das Gemeinschaftsunternehmen auf Dauer angelegt ist, natürlich der Geschäftszweck ausschlaggebend ist. Das heißt, auch wenn dieser halt nur für eine begrenzten Zeitraum vorliegt, dann kurz kann... Fragen,
ist das zur Abgrenzung einer Arge oder was? Das Dauermerkmal?
Nee, es ist nicht zur Abgrenzung einer Arge, sondern generell als Erläuterung der tatsächlichen Ausübung, dass das halt nicht vorübergehender beherrschender Einfluss ist, weil dann ja wieder eine zeitliche Frage sind, aber wenn insgesamt halt, sagen wir, das Unternehmen nur 3 Jahre besteht, dann sind halt 3 Jahre in dem Kontext halt auch der gesamte zu betrachtende Zeitraum und dann würde man nicht zum Ergebnis kommen, dass 3 Jahre relativ wenig sind oder zu wenig.
Aber der Hinweis von Frau Scholz-Holrath ist natürlich insofern nicht uninteressant, weil sie jetzt auch unmittelbar auf die Arge ansprang, was mich dazu bringt, im Zweifelsfall vorne etwas über gemeinschaftliche Tätigkeit oder Ähnliches zu schreiben, in Abgrenzung zur Führung. Denn wenn man hier liest, Abwicklung eines Großprojekts, das klingt in der Tat so ein bisschen, ist das eine Arge oder ist da in irgendeiner Form eine Gesellschaft verfasst, die halt nur auf Zeit gegründet wird?
Vor allem, ich weiß gar nicht, ob es in anderen Standards, also mir ist es nicht so präsent auf die Dauer des Unternehmens, ob wir da irgendwo Bezug auf die Dauer des Unternehmens nehmen, bei Vollkonsolidierung oder so.
Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich sage mal, jetzt auch kommend aus den IFRS gibt das Merkmal der Gesellschaft auf Zeit nur an einer Stelle, nämlich dort, wo ich überlege, sind Anteile einer solchen Gesellschaft Eigenkapitalanteile oder nicht. Ja, und dann, wenn man diese Frage jetzt weiterdenkt, könnte ich natürlich sagen, wenn so eine Gesellschaft dann beherrscht würde, stellt sich die Frage, mache ich da eine Kapitalkonsolidierung oder eine Schuldenkonsolidierung? Da wird es dann wieder eine Rolle spielen, ja, aber das wäre also schon in zwei Ecken gedacht dann.
Weil das hier natürlich nach wie vor relativ unscharf ist, was nur mit der gewissen Dauer gemeint ist. Also es reicht, wenn es, also es muss nicht unendlich sein, es kann endlich sein, von vornherein als endlich angelegt.
Aber nur über den nächsten Bilanzstichtag.
Ja, das ist nämlich genau die Frage, die offen bleibt. Wie lang muss es denn mindestens sein? Müssen es mindestens 2 Bilanzstichtage sein? Das ist dann wieder weniger als 3 Jahre. Also das weiß ich, ob wir das noch irgendwie ein bisschen enger greifen können. Und selbst über den einen Bilanzstichtag, das kann von Januar des einen bis Dezember des anderen Jahres sein. Also muss man auch mal gucken.
Das ist praktisch dann das Thema, wenn ich jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen für 3 Jahre habe und dann fällt die gemeinschaftliche Führung weg und dann hätte ich jetzt nur noch eine Beteiligung.
Ja, oder zum Beispiel. Das ganze Konstrukt löst sich in Luft auf, weil von vornherein das Unternehmen nur auf diese Dauer angelegt ist. Keine Ahnung.
Wobei eine Beteiligung haben Sie immer nur dann, wenn Sie Anteile an einem Unternehmen haben, die bestimmt sind, dauernd im Geschäftsbetrieb zu dienen.
Ja gut, aber es kann ja sein, dass es erst gemeinschaftlich geführt wird, dann fällt es aus irgendeinem Grund weg, aber ich halte diesen Anteil noch, aber halt nur als Beteiligung. Ja, also das wäre dann so Endkonsolidierungs- oder Übergangskonsolidierungsthemen.
Ja. Und auch noch 72 als auf Dauer, dauerhaft heißt ja auch nicht unendlich. Genau. Nur kein unmittelbarer Abbruch.
Genau. Also nur warum wir die Dauer hier schreiben, ob das nicht ein bisschen irritierend ist.
Ich glaube, wenn man es konkretisieren kann, dann hilft es durchaus. Also gerade wenn wir in diese Abgrenzungsbereiche, Arbeitsgemeinschaften und so weiter reinkommen.
Die natürlich auch auf eine bestimmte Dauer angelegt sind. Also die Frage ist, gibt mir das hinreichend Unterscheidungsschärfe, wenn ich sage, ich möchte ein Gemeinschaftsunternehmen abgrenzen gegen eine Arge? Da würde ich sagen, also der Aspekt der auf Dauer ist es wahrscheinlich nicht. Ja, die Tatsache, dass ich bei der Arge genau einen Geschäftszweck verfolge, ist es vermutlich dort auch nicht. Dann müsste ich sagen, wenn ich eine Zweckgesellschaft hätte, die gemeinschaftlich geführt wird, hätte die auch nur einen Zweck. Also dann, das ist der Punkt, das wird vermutlich sein, ja, dieses, also das Unternehmen als konstitutives Merkmal an der Stelle, ja. Ich meine, man kann die Frage auch auf die Finanz- und Geschäftspolitik ausdehnen. Ja, was mache ich im Grunde genommen in einer Gesellschaft, wo eigentlich gar keine Finanz- und Geschäftspolitik mehr zu wählen ist, ja? Wo ich sage, da fallen keine operativen Entscheidungen. Das ist eine Unternehmung, die wird halt einmal aufgesetzt, dann besteht sie für beide, ja, und jeder weiß, was da passiert, aber Beschlüsse sind da keine mehr zu fallen. Dann komme ich auf so eine Denke dann, ja, kann man sich auch vorstellen. Nicht? Aber der Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten mit dem Wechsel zwischen gemeinschaftlicher Führung und nicht, das haben wir durchaus mehrfach gesehen, beispielsweise in der Solarwirtschaft. Ja, wo sich mehrere Partner zusammenschließen, um zunächst einmal einen Solarpark zu bauen. Und wenn das Ding dann steht einmal und in einen operativen Betrieb geht, geht einer der Partner raus und ich falle praktisch von gemeinschaftlicher in echte Führung hinein. Ja, das gibt es durchaus. Auch bei Private Public Partnership ist das durchaus ja ein gängiges Merkmal, ja, wo ich sage, da ist am Anfang ein privater Partner mit drin und irgendwann muss der raus und der Staat bleibt praktisch alleine übrig. Ja, also schon.
Ansonsten würde ich dann inhaltlich auf Textziffer 17 zu sprechen kommen.
Ich habe noch eine Anmerkung zu Textziffer 16. Da würde ich anregen, nochmal über den Begriff Behinderung nachzudenken. Also das hatte mir nicht so schön gefallen. Also wenn man das präzisieren könnte, was damit gemeint ist. Textziffer 16, aufgrund von Behinderungen. Das ist schon besser. Da kommt erheblich oder andauernd beschränkt. Aber einfach mal nochmal überlegen.
Ja, dann nochmal zu Textziffer 17. Das war auch das, was Professor Kirsch vorhin schon angedeutet hatte. Es wird formal keine Begrenzung der Höchstanzahl der Gesellschaften vorgenommen. Jedoch wird dann auch nochmal in der Begründung dort Textziffer B8 ausgeführt, dass es in der Regel halt nicht mehr als 5 bis 6 Gesellschaften sein werden oder können, da andernfalls eine einheitliche Willensbildung als schwierig angesehen wird. Ansonsten ist die Gleichmäßigkeit der Beteiligungsquoten keine notwendige Voraussetzung Und auch muss die gemeinsame Führung nicht durch sämtliche Gesellschafter ausgeübt werden. Das sind Texte von 18 und 19.
Das ist aber nochmal der Punkt, den ich vorhin hatte. Also hier steht ja auch drin, es müssen nicht alle an der gemeinsamen Führung mitwirken. Dennoch kann es ein Gemeinschaftsunternehmen sein. Ich hatte mir dann angemerkt, sollten wir noch eine Aussage machen, aber auch der nicht beteiligt ist, muss der dann auch Quoten konsolidieren? Oder ist der dann...
Das ist im Prinzip genau das Thema von Herrn Rothvorn. Also es gibt eben die 30-30-10, es gibt diese 10, also es müssen nicht 50-50 sein. Es kann also auch eben nicht an der gemeinsamen Führung beteiligte Gesellschafter geben, solange die nicht verhindern können. Und da wären wir jetzt wieder bei dem Vetorecht.
Ja. Und noch die Frage von Herrn Oser ist eine andere, sondern wenn man jetzt 45-45-10 hat, dann würde ich sagen, die 2x45 müssen können eine Quotenkonsolidierung machen und der 10% beteiligt ist halt nur ein Asset. Der hat ja nichts als eine Beteiligung, also würde es ich machen.
Ja, also maximal Equity, aber selbst das dürfte
wahrscheinlich nicht sein. Nicht Equity, ne? Ist ja
ein
maßgeblicher Einfluss.
Okay, das heißt, also man würde sagen, wegen der zwei Gesellschafter, die 45% haben, die müssen zusammenwirken.
Genau.
Deshalb ist es aus Ihrer Sicht ein Gemeinschaftsunternehmen. Genau. Für den anderen ist es aber ein ganz normaler Anteil.
Der guckt sich den Anteil ganz normal an, wie er sich den ohnehin anguckt. Auch okay. Wenn ich 10% jetzt an einem Unternehmen halte, wo der andere 60% oder 90% hat, also ein echtes Tochterunternehmen, da muss ich mir meine 10% angucken, ob das ein maßgeblicher Einfluss ist oder nicht.
Da fände ich jedenfalls gut, wenn man da sagen würde, für den gilt das. Also das fände ich jedenfalls eine hilfreiche... Ja, oder anders gewendet, er, der mit den 10, er kann mit einem anderen zusammen die Entscheidung herbeiführen.
Wenn sich der andere darauf einlässt, dass es gleichberechtigt ist, obwohl der nur 10% hat. Ja.
Und wenn man dann Textziffer 11 zugrunde legt, würde jetzt in dem Konstrukt zwei Möglichkeiten bestehen. Die 45er könnten sich vertraglich zusammenschließen oder einer von beiden 45er mit dem 10er.
Genau.
Auf diesem Wege könnten unterschiedliche Gemeinschaftsunternehmen zustande kommen.
Also diese gemeinschaftliche Führung ist völlig unabhängig von den Beteiligungsquoten. Also die müssen nicht gleich sein.
Genau.
Und je unterschiedlicher sie sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es eine gemeinsame Führung ist. Weil das natürlich irgendeine vertragliche Grundlage voraussetzt, wo ich mich als 45er fragen würde, warum ist der 10er mit mir gleichberechtigt?
Naja, das würden wir wahrscheinlich sagen aus unserem Wirtschaftssystem heraus. Wo wir derartige Fälle relativ häufig sehen, ist beispielsweise in Ländern wie Südafrika im Minenbereich, wo man sagt, der eine Partner geht mit Geld rein und der andere stellt eine Infrastruktur zur Verfügung. Und beide entscheiden aber mit 50% der Stimmrechte. Das heißt, ich habe ein Auseinandergehen zwischen Stimmrecht und Beteiligungsanteil. Und wenn es noch schlimmer wird, auch noch mit Ergebnisabführung. Das ist dann der dritte Punkt. Ja. Und die Frage ist, auf welcher Grundlage nehme ich jetzt eigentlich die Konsolidierung vor? Nach Stimme, nach Beteiligung, nach Ergebnis?
Ja.
Das ist dann echt diffizil, wenn man sagt, es sind abweichende Regelungen getroffen, weil dann muss ich einen Tod sterben und ich kriege also auf jeden Fall Konsolidierungsdifferenzen. Ja. Der zweite Punkt, der mich hier gerade umtreibt, wenn wir sagen, wir nehmen mal das Beispiel 45-45-10 und wir stellen fest, der 45er, die beiden 45er sagen, wir haben ein Gemeinschaftsunternehmen. Was bilden die denn bei sich ab? 45% oder 50%?
Beteiligungsquote.
Dann geht aber die Rechnung nicht auf. Dann bleibt ja irgendwas an 10 übrig. Wenn man sich das vorstellt, der eine 10er, der wird auf keinen Fall quotal konsolidieren. Also der wird auf jeden Fall irgendwas anderes machen.
Ja, Entschuldigung. Ja? Er sagt ja sogar, er darf gar nicht quotal.
Ja, genau. Aber wenn die anderen dann jeweils 45% konsolidieren, bleiben ja irgendwo 10% unkonsolidiert.
Das ist eben das Merkmal dann wohl der Quotenkonsolidierung.
Interesting, ja.
Ja, ja.
Denn was mir durchaus sonst einleuchten würde, wäre zu sagen, nee, die werden praktisch hochgerechnet. Ja, faktisch habe ich dann eben zwei, die jeweils die Hälfte haben, also 50, damit der Minderheitenanteil auch irgendwo abgebildet wird. Ja. Den sehe ich sonst natürlich nicht.
Also ich muss sagen, was mir so nicht vertraut war, war, ich habe immer für mich gesagt, beherrschender Einfluss heißt, im Konfliktfalle kann ich mich allein durchsetzen. Und gemeinsame Führung heißt für mich, ich muss jedenfalls mit einem anderen zusammenwirken. Und deshalb hätte ich jetzt gedacht, für den Fall 45-45-10, sehe ich zwar, dass der 10er natürlich nicht das gleiche Gewicht hat wie der mit 45, aber wenn angenommen der eine 45er und der 10er eigentlich immer eine andere Auffassung haben als der mit den anderen 45, dann werden die zwei immer, sagen wir, entscheiden, die Mehrheitsentscheidung, so wird es gemacht. Und dann hätte ich gedacht, sind die zwei, oder ist jedenfalls der 10er auch.
Ja, es braucht immer eine vertragliche Vereinbarung dafür. Also es ist nicht nur, wie die stimmen, sondern es muss auch eine entsprechende Grundlage dafür geben.
Guter Punkt. Ja. Moment, guter Punkt.
Also
aber da mal zu, aber es ist ein guter Punkt. Ich meine, nochmal, ist klar. Aber was heißt dann vertragliche Vereinbarung? Ich meine, wie würde die jetzt bei denen aussehen? Und normalerweise würde man doch sagen, wir drei müssen, oder wir zwei. Also ich frage mich jetzt wirklich, wie würde so ein Vertrag nicht jetzt aussehen, wenn 45, 45, 10, was würde da drin stehen?
Da haben wir ja den 12 eigentlich geschrieben, was für Varianten das sein könnten. Ne?
Ja, nee, aber
Stimmrechtspooling, gesellschaftsrechtlich.
Ja, aber was heißt das? Das sind für mich Wörter, Namen sind Schall und Rauch. Was heißt das?
Ja, jetzt muss ich leider auch Wörter gebrauchen, sonst ja. Kommen wir nicht zusammen. Aber das, ich probiere es trotzdem mal.
Ja.
Also das wäre eine Vereinbarung nicht zwischen den dreien, sondern zwischen einem 45er und dem 10er. Und wenn die zusammenkommen und sagen, okay, wir machen das zusammen, das ist unser, ich sage jetzt mal verkürzt, Joint Venture, da sind noch 45% offen und die sind mehr oder weniger zufällig in einer Hand. Wir können uns aber über einen bestimmten Mechanismus immer gegenüber dem durchsetzen. Du hast das gerade so schön gesagt, beherrschender Einfluss heißt immer, dass ich mich durchsetzen kann. Und jetzt tatsächlich gemeinsame Führung heißt, dass die beiden gemeinsam sich durchsetzen können.
Okay, jetzt verstehe ich das. Das würde bedeuten, wenn ich so eine Konstellation habe, 45, 45, 10, dann würden die zwei 45er sagen, wir beide.
Also ist eine Frage, wer sich dann vertraglich zusammenschließt.
Ja, genau.
Das wären typischerweise die beiden 45er.
Genau.
Es kann aber auch ein 45er mit einem 10er sein.
Genau. Oder es könnten, wenn jetzt alle drei sagen würden, wir vereinbaren, dass wir alle drei zusammen.
Ja,
was aber bedeuten würde, dass die zwei 45er, sagen wir, einem, der nur 10% hat, den gleichen Einfluss. Jetzt ist klar.
Und dann bleibt doch nichts mehr über.
Aber Entschuldigung, das fände ich, also das muss ich sagen, war jetzt mir nicht so klar. Aber das fände ich schön, wenn man das etwas, sagen wir, und wenn es nur eine Begründung wäre, konkretisieren könnte. Dass nämlich gerade in so einem Fall es so ist, es gibt von den drei Gesellschaftern entweder zwei oder alle drei, die vereinbaren, wir mit gegebenenfalls unterschiedlichen Stimmrechtsquoten vereinbaren, dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen. Ne, ist gut.
Aber jetzt steht hier, kann es sich um schuldrechtliche Vereinbarungen handeln? In 12. Ist das kann im Sinne von müssen oder?
Also im 11er steht ja eine vertragliche Vereinbarung. Er fordert eine vertragliche Vereinbarung zur gemeinsamen Führung. Was kann denn zum Beispiel Joint Venture Vertrag, Stimmrechtspoolingsverträge, alles mögliche anders sein?
Weil es gibt ja die formbedürftigen Verträge und nicht formbedürftigen. Reicht ein Handschlag unter zwei Unternehmern? Oder sagen wir, da muss schon was auf das Papier?
Wäre zu konkretisieren.
Naja, ich denke mal, nachdem das ja irgendwann immer noch zum Nachweis notwendig ist, Papier, also mit Sicherheit eine geschlossene Vereinbarung, die unterzeichnet ist, ne? Also Papier.
Wem gegenüber ist der Nachweis zu führen?
Naja, einmal muss der Aufsteller natürlich für sich dokumentieren, aus den allgemeinen Dokumentationspflichten, was die Grundlage ist für eine solche Konsolidierung, natürlich im Zweifel dem Abschlussprüfer gegenüber, ne? Aber schon an sich, aus den Dokumentationspflichten heraus.
Diesen Punkt greift man von der anderen Seite aus auch Textziffer 22 an. In den faktischen Gesellschaftsverhältnissen, das geht dann jetzt über die 45-45-10 hinaus auf 50-50. Und da wird halt auch nochmal klargestellt, dass sofern das die gemeinsame Führung eher zufällig ist, also nicht auf einem vertraglichen Werk beruht oder einfach nur bloße gleichgerichtete Interessen bestehen, aber auch diese halt nicht vertraglich fixiert sind, dann qualifiziert das halt nicht für die gemeinsame Führung im Sinne der nachgelagerten Anwendung der anteilmäßigen Konsolidierung.
Wo sind wir jetzt gerade 20?
22.
Aber vielleicht nochmal kurz zurück, ne, weil wir an dem Beispiel waren, bei 19, ne, ist ja sozusagen die Gegenposition dargestellt. Ne. Gemeinsame Führung heißt nicht alle, solange der Übrigbleibende oder die Übrigbleibenden das nicht verhindern können. Heißt also in dem Beispiel 45, 45, 10, wenn 45 und 10 sich vereinbaren, dann darf es keine anderen Regeln geben, die dem 45er dann erlauben, das noch zu torpedieren.
Also ich habe mir da auch hingeschrieben, nach dem ersten Satz sagt man ja, reicht nicht aus. Ich habe mir hingeschrieben, was fehlt.
Der erste Satz von?
Texte für 22. Nee, er sagt gerade, wir sind bei 22.
Ja, das ist, also das wäre dann im Prinzip so das Abrunden der Texte von davor.
Bezieht sich im Endeffekt auf
dieses und jenes muss es sein, aber das würde nicht ausreichen. Ja.
Also bezieht sich auf die fehlende vertragliche Regelung.
Ja. Ich habe noch mal einen Hinweis zu Textziffer 21.
Ja.
Da würde ich in der zweiten Zeile statt Mehrheit der Chancen und Risiken schreiben Mehrheit der Risiken und Chancen. Das ist im Gesetz bewusst so gemacht, dass man entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch das umdreht. Und ich hatte bei Textziffer 20 mir hingeschrieben, siehe Textziffer 33. Und hatte mir bei Textziffer 33 hingeschrieben, Textziffer 20 Satz 1 einfügen. Ich weiß aber nicht mehr, was war das bei der Ermittlung der Stimmen? Stehen die Grundsätze Hinzurechnung? Entsprechend zu beachten, hätte ich gemeint. Ja.
Satz 1 aus Textziffer 20 gerne vor, also in der 33 mit.
Denn ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Gedanken in 20. Einmal geht es um die Zurechnung und einmal geht es auch bei dem, weil gemeinsame Führung tatsächlich ausgeübt werden muss, kann ich eben solche Rechte eines Tochterunternehmens nicht zurechnen, bei dem es den 296 gibt, wo meine Rechte beschränkt sind.
Der 296 ist ja nur, dass sie die nicht einbeziehen. Und zwar wegen Unwesentlichkeit. Ich glaube, da kommt auch die Begründung auch nochmal drauf zu sprechen. Das eine, ich glaube, in der Wahrnehmung ist halt ein Unterschied, ob sie die Anteile nicht einbeziehen, weil sie beschränkte Rechte beinhalten?
Nee, ich glaube, der Gedanke ist ein anderer, der hier zum Ausdruck kommt. Da steht, da die gemeinsame Führung tatsächlich ausgeübt werden muss, sind Rechte, die Tochterunternehmen an einem anderen Unternehmen zustehen, bei dem ich aber Beschränkungen meiner Rechte habe, also tatsächlich nicht den beherrschenden Einfluss ausüben kann, eben nicht zuzurechnen. Das ist im Grunde genommen eine Abweichung, sagen wir, von 92 Absatz 3. Also ich glaube, der Gedanke ist richtig und deshalb die Frage, die Sie hier einleitend gestellt haben, wir haben uns so entschieden, die, glaube ich, ist richtig entschieden.
Bei dem Beispiel, auf das ich jetzt an der Stelle auch gerne zu sprechen kommen würde,
ja.
Aber bringen Sie Ihren Gedanken ruhig zu Ende.
Ich würde das vielleicht nochmal ergänzen, das ist anders als 92 konstruiert ist. In 92 haben wir im Absatz 1 beherrschenden Einfluss und Absatz 2 ist ist stets, wenn Mehrheit der Stimmrechte beispielsweise. So, und dann haben wir die Auffangmöglichkeit über 296. Wir sagen, wir haben nach 292 formalen Tochterunternehmen wegen Mehrheit, aber sind in der Ausübung der Rechte beschränkt. Deswegen können wir es auch von der Konsolidierung ausnehmen. Und diese Mechanik wird hier nicht verwendet, sondern hier wird von vornherein auf die tatsächliche Ausübung geschaut.
Das muss ich selber überlegen. Es ist, wenn ich mal sagen würde, ich habe hier eine Mutter. Ich habe hier eine 100%ige Tochter. Die hält 10% der Anteile an GU. Und angenommen, die Mutter hält hier nochmal 40%. Und hier ein fremder Dritter 50%. Dann wäre für mich jetzt zunächst mal klar gewesen, nach 92 Absatz 3 werden den Mutterunternehmen diese Anteile zugerechnet. Wenn ich aber jetzt sage, hier 296.1.1
und sage, die Mutter ist in der Ausübung ihrer Rechte beschränkt. Das tun wir sie nicht zur Zurechnung. Das ist meines Erachtens die Aussage, die hier gemacht werden soll. Und die halte ich für richtig.
Das ist im Wesentlichen auch das Beispiel aus der Cover Note. Mit anderen Prozenten, aber an sich gibt es das wieder. Führt zu der Konsequenz.
Ja, aber sehen Sie, da geht es jetzt nicht um die Frage, ob die Tochter voll konsolidiert wird oder nicht. Sondern hier geht es darum, dass ich bei der Tochter gar nicht beherrschenden Einfluss ausüben kann. Und deshalb kann ich hier sozusagen die Rechte, das muss ich selber nochmal überlegen. Also zunächst mal, normalerweise ist doch so, nach 290 Absatz 3 werden den Mutterunternehmen die Rechte, die Tochterunternehmen halten, hier die 10% der Tochter an Gemeinschaftsunternehmen zugerechnet. Und da sage ich immer, das gilt unabhängig davon, ob die Tochter einbezogen wird in den Konzernabschluss der Mutter oder nicht, Klammer auf 296. Hier wird doch aber die Aussage jetzt gemacht, wenn die Mutter in der Ausübung ihrer Rechte beschränkt ist, nehmen wir mal den klassischen Fall, der ja, glaube ich, sogar da ausgeführt wird. Man sagt, formale versus materielle Stimmrechtsmehrheit, das ist ja der Fall, der da genannt wird. Wobei, das passt jetzt hier nicht, weil ich 100% habe, aber dass ich beschränkt bin und deshalb ist doch jetzt die Aussage, die Mutter hat letztlich an dem Gemeinschaftsunternehmen in dem Fall jetzt nur 40%.
Ich meine, das macht auch Sinn, weil wir ja im Fall von Vollkonsolidierungsfragen, also 92.3, also Frage ist ein Unternehmen Tochterunternehmen, ja immer noch den 296er als Auffangtatbestand haben. Das heißt, selbst wenn auf irgendeiner Zwischenstufe beschränkt ist, rechne ich erstmal mit, um dann ganz am Ende zu schauen, bin ich so stark beschränkt, dass ich nicht einzubeziehen brauche.
Ja, also ich glaube, nochmal Text über 20, glaube ich, ist insgesamt zutreffend. Ich glaube, der erste Punkt ist eher ein allgemeiner. Im Grunde genommen wird hier lediglich gesagt, es gilt der 92 Absatz 3 Satz 1. Und dann wird eben ein Sonderfall erwähnt. Okay. Passt. Sind wir, Entschuldigung, gerade nochmal, wenn wir jetzt doch mal zu 33 gehen, da steht ja bei der Berechnung der Anteile am Kapital, sind die Anteile am Gemeinschaftsunternehmen zu berücksichtigen, die vom Mutterunternehmen und jetzt müssten wir, verstehen Sie, das ist schon die Frage, ist das konsolidiert richtig? Ist der Begriff und konsolidierten Tochterunternehmen, ist das richtig? Oder müsste da nicht nur stehen und Tochterunternehmen gehalten werden? Denn das, was in der Textziffer 33 steht, ist nichts anderes wie das, was in Textziffer 20 Satz 1 steht.
Ja, wir sind aber in unterschiedlichen Abschnitten. Wir sind in der 20 sind wir bei der Charakterisierung eines Gemeinschaftsunternehmens und weiter hinten sind wir bei der Quote, die für die Konsolidierung zugrunde zu legen ist.
Und dann würde ich sagen, das ist richtig. Und dann würde ich sagen, müssen wir dennoch konsolidiert streichen, denn das ist nämlich dann genau das Problem der Sprungkonsolidierung. Es kann nämlich hier durchaus sein, genau, wenn ich den Fall wegnehme und sage, diese Tochter wird wegen Unwesentlichkeit nicht konsolidiert, dann hat die Mutter aber trotzdem 50% an dem Gemeinschaftsunternehmen. Dann habe ich nämlich genau dieses Phänomen der Sprungkonsolidierung. Aber das ist richtig, was du sagst. Und ich glaube, dann müssen wir trotzdem aber das Adjektiv konsolidiert streichen. Ja, okay.
Ich müsste an der Stelle trotzdem mal auf Texte für B13, also in der Begründung die B13 verweisen. Die gehört ja jetzt inhaltlich eigentlich zu Text 33.
Ja, das ist genau dieses Phänomen der Sprungkonsolidierung. Hier wird jetzt eben gesagt, es ist nicht sachgerecht. Verstehen Sie? Die Lösung zu dem Problem sieht so aus, wenn das Unternehmen nicht voll konsolidiert wird, steht im Jahres- und Konzernabschluss der Mutter dieser 100% Anteil. Und jetzt nimmt man einfach einen Teil des Beteiligungsbuchwertes an dem Anteil, um die verbleibenden 10% Kapital zu konsolidieren. Verstehen Sie? Wenn die Tochter einbezogen würde
dann hätte ich auch den Anteil von 10% drin. Dann kann ich mit 50% Kapital konsolidieren. Wenn das aber nicht einbezogen wird, dann habe ich nur den Anteil an verbundenen Unternehmen, dann nehme ich ja den teilweise für Zwecke der Kapitalkonsolidierung. Also so habe ich das mal kennengelernt.
Stichwort. Also so wie es hier steht, ist es glaube ich von der Idee getrieben, die Anteile habe ich nicht im Summenabschluss drin und deswegen kann ich da auch nichts dagegen konsolidieren. Ne?
Genau. Und ich glaube, das was ich kenne, sagen wir außer Brücken, Stichwort Sprungkonsolidierung, heißt, ich habe zwar nicht den 10% Anteil im Summenabschluss, ich habe aber den 100% Anteil am Tochterunternehmen drin und in dem steckt inzident der Anteil der Tochter am Gemeinschaftsunternehmen von 10% drin. Also vielleicht, wenn man das nochmal diskutieren kann, Stichwort Stufen, Sprungkonsolidierung. Dusemund, BBK.
Ich würde an der Stelle trotzdem nochmal gerne nochmal explizit zumindest auf das Beispiel in der Covernote zu sprechen kommen. Bei Ihnen hatte ich jetzt rausgehört, dass Sie dem Ergebnis zustimmen. Ich möchte trotzdem nochmal formal nachfragen, ob die anderen das genauso sehen. Dass die von der AG vertretene Sichtweise, die sich dann auch in den Formulierungen im Endeffekt, wie wir gerade gesehen haben, widerspiegelt, dann auch die korrekte Sichtweise ist.
Und die Besonderheit, die Sie eben, ich hatte mir erst hingeschrieben, wir hatten doch in DS 19 die formale Betrachtungsweise eingeführt. Aber hier ist eben die Besonderheit, während für beherrschenden Einfluss die Möglichkeit ausreicht, haben wir hier eben das tatsächliche Ausüben der gemeinsamen Führung. Ja.
Ja, dann würde ich eigentlich mit Textziffer 23 fortfolgenden weitergehen. Textziffer 23 sehen Sie zum einen halt die Erläuterung des gesetzlichen Wahlrechts und dessen Alternative. Und es wird auch nochmal auf die Stetigkeit verwiesen. Das heißt, eine sachliche Stetigkeit kann aber an der Stelle halt auch bedeuten, dass Gemeinschaftsunternehmen, wenn sie in der gleichen Branche oder die gleiche Tätigkeit wie das Mutterunternehmen haben, dann quotal einbezogen werden. Aber auch, dass das Wahlrecht auch dann oder auch ausgeübt werden kann, dass wenn das Gemeinschaftsunternehmen aus irgendeinem Dienstleistungsbereich kommt oder der nicht mit dem Kerngeschäft des Mutterunternehmens zu tun hat, dass es dann auch at equity ausgeübt werden kann. Was bedeuten soll, dass nicht alle Gemeinschaftsunternehmen eines Konzerns gleich bilanziert werden müssen, sondern auch innerhalb der Gemeinschaftsunternehmen nochmal eine sachlogische Trennung der Bilanzierung vorgenommen werden kann.
Definieren wir jetzt dann da eine Pflicht der Einbeziehung als Assoziiertes durch das SIND?
Ja, ist ja, ich sag mal, also wenn ich mal das Thema Unwesentlichkeit ausgrenze, dann bin ich eigentlich automatisch in der Equity
mit. Ja, weil halt mehr als 20% möglicherweise.
Ja, okay, das wäre mir auch egal. Also ich führe es gemeinsam und dann habe ich mindestens einen maßgeblichen Einfluss. Also wenn es ein Gemeinschaftsunternehmen ist.
Also, das würde ich genauso sehen, wenn man es jetzt mal ganz formal sieht. Das assoziierte Unternehmen setzt noch voraus ein Beteiligungsverhältnis. Und dann müsste ich im Zweifel, wenn ich 5 Gesellschafter habe, jeder 20%, gut, sind wir mal 6, die jeweils...
Nee, das ist nur eine Vermutung. Also der Beteiligungsprozentsatz ist nur eine Vermutung, der hilft mir nicht. Den kann ich in beide Richtungen widerlegen.
Das
also,
stimmt.
Dass eine Beteiligung vorliegt, ja, aber die Höhe ist wurscht.
Ja, richtig. Ja, richtig.
Mein Punkt
Aber das heißt, Entschuldigung, das heißt, wenn wir 6 Gesellschafter hätten und ich sage dann, überlegen wir, wenn sie gemeinsame Führung machen, ich meine, dann machen sie entweder Quotenkonsolidierung oder Equity. Und wenn wir jetzt aber sagen würden, die Beteiligungsvermutung wird widerlegt, aber das ist wahrscheinlich hier schwer, wahrscheinlich.
Kann ich nicht.
Ja.
Ich tatsächlich ausüben kann ich nichts
widerlegen. Ja.
Wobei mein Punkt war eigentlich eher, ob wir sozusagen mit dieser Formulierung, ne, den 311 Absatz 2 ausschließen.
Das ist ein Punkt mit dem, wenn ich mal Unwesentlichkeit ausnehme. Also ich glaube, das würde ich aber auch sagen.
Dann können wir auch sagen, dann sind sie grundsätzlich.
Wobei, wenn man das sagt, dann würde ich schon sagen, dann sollte man aber dann auch den einen Punkt, den es anscheinend nur gibt, nämlich die Wesentlichkeit erwähnen, weil sonst kommt man auf die Idee.
Vorbehaltlich Absatz 2, ne?
Genau, weil sonst kommt man auf die Idee, dass das im Prinzip in der Tat immer mal diskutiert werden kann. Ja, sind Sie vorbehaltlich des 311 Absatz 2?
Wie Assoziierte den Unternehmen
gibt. Genau, das ist ein guter Punkt.
Sehr gut. Ja, ansonsten dann zum Abschnitt Konsolidierungsverfahren.
Warten Sie mal, ich habe noch bei 24 die Frage. Also ich glaube, der Satz 1 ist richtig. Ich habe mich aber gefragt, was für eine Intention verbindet man mit ihm? Also wenn die Mutter jetzt keine Quotenkonsolidierung anwendet, also dass der Charakter als Gemeinschaftsunternehmen erhalten bleibt, das hätte ich jetzt nicht angezweifelt. Ich habe mich gefragt, oder anders gewendet, das wäre für mich entbehrlich jetzt gewesen.
Zweifelsfall für die Anteilsbesitzliste relevant. Da eine Strukturierung, Kategorisierung.
Wobei, da muss ich ja nur angeben, den Anteilsbesitz. Da muss ich nicht sagen,
also ist eine Kategorisierung erforderlich eigentlich, ne? Steht ja nur der Anteil dann.
Oder ich muss, wenn ich 40% habe, nicht sagen, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Und ich gebe nur einen, ich habe 40%.
Weil wir sind ja im Konzern, haben wir Kapitalanschlüsse, eigentlich geht es dann um die Angabe des Konsolidierungskreises.
Dann nicht konsolidierte genau. Und konsolidierte Unternehmen. Genau.
Also Sie würden sagen, es ist eine Klarstellung, die nicht nötig ist. Oder kein.
Ja, oder ich habe mich gefragt, was will man damit zum Ausdruck bringen? Oder für welche Fälle hätte es Bedeutung? Ich meine, im Grunde genommen sagt man ja, wenn ich ein Gemeinschaftsunternehmen als solches qualifiziere, ist die tatsächliche Abbildung dann wegen der Quoten oder der Equity-Methode egal. Mhm. Beziehungsweise wenn ich eben keine Quote mache, bleibt es trotzdem ein Gemeinschaftsunternehmen. Mhm. Ja, da hätte ich gesagt, also das kann man klarstellen, festhalten. Aber
ich vermute ehrlich gesagt, dass hier die Frage dahinter steckt, ob 296 auf Gemeinschaftsunternehmen übertragen
wird. Anwendbar ist.
Ja, und bei Beschränkung der Rechte wird man sich schwer tun. Bei ausschließlich zur Weiterveräußerung wahrscheinlich auch. Bei unverhältnismäßigen Verzögerungen und so weiter.
Und würdest du sagen, diese zwei Punkte, die für dich klar sind, weil man eben vertraglich etwas vereinbart und da angelegt ist, dass ich dann keine Beschränkungen habe oder dass ich eben nicht... Ja,
zum Beispiel.
Naja.
Und dazu würde dann auch dieser zweite Punkt passen, zweiter Satz passen, Unternehmen, deren Anteile nur mit vorübergehender Halteabsicht erworben werden, stehen nicht grundsätzlich entgegen. Vorübergehende Halteabsicht ist ja was anderes als ausschließlich zum Zwecke der Weiterveräußerung.
Das hätte ich mich jetzt gefragt, ob das bewusst so formuliert ist.
Würde ich mal so vermuten, aber das können wir nochmal fragen.
Aber darf ich
war bei der Sitzung nicht dabei.
Dieser 296 steht doch unter dem Kapitel Konsolidierungskreis. Und für mich ist immer der Konsolidierungskreis derjenigen, die vollkonsolidiert werden.
Ja, ja.
Genau, aber deswegen kann ich den doch nicht auf den...
Ja, das ist ja die Frage, ob es übertragbar ist oder nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Gemeinschaftsunternehmen, also was ich tatsächlich führen will und so weiter und so fort. Aber ich könnte die Informationen nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten, zeitlichen Verzögerungen für die Konsolidierung bereitstellen. Beim Tochterunternehmen habe ich da ein Wahlrecht, das dann mal draußen zu lassen. Und die Frage ist, kann ich diese Vorschrift auch auf Gemeinschaftsunternehmen übertragen?
Mhm. Obwohl sie da nicht in dem Kapitel genau steht.
Ja, das ist die Frage.
Ja, der 310 Absatz 2 verweist eben nicht auf den 296. Das ist die Frage. Die Frage ist eben, ob analog anwendbar ist. Und
wobei nochmal, das Thema stellt sich eigentlich nur für, das ist die Nummer 2, glaube ich, ne? Unverhältnismäßig.
Ja.
Zeitliche Verzögerung ist ja wurscht, welche Nummer das ist.
Ja. Wobei ich mich grundsätzlich frage, ob der zweite Satz hier richtig platziert ist. No, weil wir sind ja, das ist ja eine Aussage zur Einordnung als Gemeinschaftsunternehmen, also eine Definitionsfrage. Wir haben ja vorhin beschreiben wir, also vorhin beschreiben wir das ganze Thema Dauer, ne? Zum Beispiel unter Text 15, ja. Und jetzt kommt da nochmal was zur vorübergehenden Halteabsicht. Also ich meine, dass das systematisch nach vorne müsste.
Ob es ein Gemeinschaftsunternehmen
ist. Genau, ne? Weil hier ist ja nur Anwendung der Vorschriften eigentlich.
Konsolidierung. Ne? Ich habe und jetzt
geht's los. Ne? Genau. Ja, ansonsten dann nochmal zum Abschnitt Konsolidierungsverfahren, Ausgangspunkt ist der Jahresabschluss bzw. gegebenenfalls ein Konzernabschluss des Gemeinschaftsunternehmens, so die Texte von 26 und 27. Dann Text für 28 bezieht sich darauf, dass die Wertansätze an die konzerninternen Vorgaben anzupassen sind und die Texte für 29 darauf auf einen Zwischenabschluss und abweichend davon darf halt der eigene Abschluss des Gemeinschaftsunternehmens verwendet werden, wenn dieser nicht älter als 3 Monate ist. Dann Text für 30, die Einbeziehung entsprechend des Anteils am Kapital, wobei der Anteil am Kapital dann halt in Text von 33 und 34 erläutert wird, wobei da halt relativ umfänglich auf der S23 verwiesen wird, da wir da ja auch dezidierte Regelungen dazu haben.
Vielleicht 2 Punkte dazu. Einmal zu der Textziffer 29. Wenn ich das sehe, haben wir hier grundsätzlich die Verpflichtung, einen Zwischenabschluss zu verwenden. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass wir im 23er dann Wahlrecht draus gemacht haben. Ne?
Ja, eine Empfehlung haben wir.
Dann also können wir hier, glaube ich, schwerlich schärfer sein. Ne? Thema wirtschaftliche Beteiligungsquote, das heißt, mit welcher Quote konsolidieren wir hier tatsächlich? Und das ist mir hier nicht so richtig deutlich geworden.
Sind Sie noch bei 33? Dann?
Ja, oh, sorry, ein bisschen früh.
32 müssen wir als VFE dann anpassen. Herr Kirsch, Sie meinten das?
Nein, wir waren erst bis 32.
Trotzdem gerne, 33 und 34.
Ja. Also da erscheint mir dieses Thema wirtschaftliche Beteiligungsquote ein bisschen versteckt. Also das ist ja durch den Bezug auf die DS23. Mhm. Da wird es dann klar, wenn man das daneben legt, aber vielleicht wäre es ganz schön, wenn das auch inhaltlich hier ein Stück weit aufscheint. Dass es also eine vom Kapitalanteil abweichende Beteiligungsquote auch sein kann. Dann natürlich die spannende Frage, was man dann mit Differenzen macht.
Dann wäre der nächste Schritt Text 35 und fortfolgende. Der Zeitpunkt, der maßgeblich ist, halt der, an dem die gemeinschaftliche oder gemeinsame Führung tatsächlich ausgeübt wird. Und Text 36 kommt dann nochmal auf Anteile anderer Gesellschaften zu sprechen, wobei meines Erachtens nach der Verweis auf Text 27 sein müsste statt Text 26. Und ansonsten werden halt in Text 37, 38, 39 dann die Aufrechnung von Forderungen und Schulden, Zwischenergebnis, Eliminierung und dann auch noch Text 39 die Cross-Stream-Geschäfte und die bei diesen vorzunehmende oder anzuwendende Beteiligungsquote erläutert.
In der 35 legen wir uns ja mit dem Zeitpunkt fest. Und da haben wir natürlich auch im 301 so ein paar Ausnahmen, alte Zwangserleichterungen und so weiter und so fort. Also das sollte hier zumindest so offen sein, wie das auch im Gesetz und im 23er dann gehandhabt ist.
Wobei mir dann nochmal die Frage stellen würde, wie den Zeitpunkt eigentlich, ab dem die gemeinsame Führung ausgeübt wird, überhaupt fest. Also wenn es eine Tatsächlichkeit ist. Ne? Also das ist ja jetzt anders als in dem 301, ne, wo ich dann so mehr auf der Basis der Möglichkeit und mich halt immer auf eine vertragliche Basis zurückziehen kann, was weiß ich, jetzt irgendwie Closing oder sonstiges. Hier müsste es ja aktives Handeln bedeuten und heißt jetzt ja, das ist schwierig bestimmbar, oder?
Es würde heißen, dass das auch entsprechend vertraglich festgelegt ist, ab wann ich das tue. Ne? Nicht nur, was ich tue, sondern auch, ab wann ich das tue. Oder?
Also, wenn wir zum Beispiel nehmen, die vereinbaren was, ja. aber die Tätigkeit beginnt später. Wie ist das nachzuweisen, wann der Zeitpunkt ist?
Also ist natürlich im Einzelfall schwierig. Ich glaube, der frühestmögliche Zeitpunkt ist halt der Vertragsbeginn.
Aber
theoretisch wäre auch Gestaltung nach
Vertragsbeginn. Wenn man das nochmal thematisieren könnte, wie man das dann festlegt.
Gibt es noch Anmerkungen zu den Textfern bis 39? Wie einleitend sonst gesagt?
Das muss gesagt werden. Cross-Stream-Geschäfte würde ich groß schreiben am Anfang. Upstream, Downstream. Weil es durch den deutschen Begriff am Ende insgesamt zu einem deutschen Begriff.
Das ist erst C groß.
Ja, und das erste U und das erste D. Mhm.
Das alte Thema Fair Value Standard. Mittlerweile auch groß, weil es im Duden steht, aber ansonsten klein, aber für welche Bewertung schreiben wir vorne. Hier gibt es einen leichten Schaden, wenn man Bücher rausgibt.
Ja, ansonsten, wie gesagt, Thema Wechsel des Konsolidierungsverfahrens und die Anhangangaben werden noch durch die AG vorbereitet. Nutzen zur erstmaligen Anwendung. Der Zeitpunkt wird dann sicherlich nach Abschluss der Erörterung erst festgelegt. Weil Sie sich dann im Zweifelsfall nochmal fragen müssten, ob ist jetzt mal der neue DRS 8 und der neue DRS 9, ob die gemeinsam veröffentlicht werden sollen. Das würde dann natürlich jetzt für diesen Standard dann halt auch nochmal bedeuten, dass wir den anderen Standard zu den assoziierten Unternehmen natürlich auch erst abwarten müssten, was das Ganze insgesamt nochmal ein Stückchen nach hinten schiebt. Aber ich hatte jetzt zumindest die Vermutung, dass beide zusammen veröffentlicht werden sollen. Ja, ansonsten außer Kraft treten dann dementsprechend auch. Und ansonsten die Begründung, wie gesagt, die ist auch durch die AG noch weiterhin vorzubereiten oder zu ergänzen. Die wesentlichen Gedanken hatte ich jetzt bei den einzelnen Textziffern, wo anwendbar, schon mit genannt. Ansonsten, wenn Sie da trotzdem irgendwelche Hinweise jetzt schon haben, dann nehme ich die natürlich auch gerne mit.
Es ist wie gesagt eine Baustelle, also das ist in der AG so organisiert, dass Text also zu den einzelnen Problemen, die Probleme skizziert werden, Lösungsmöglichkeiten gezeigt werden, dann gibt es einen Formulierungsvorschlag für den Standard mit Erläuterungen dazu, das sammeln wir erstmal in der Begründung, in dem Entwurf der Begründung und dann letztes Mal dann nochmal mit einem Blick insgesamt drauf, wo fehlt noch was, wo ist vielleicht was doppelt, wo passt was nicht, dass man nochmal drüber gehen kann.
Ansonsten wären wir offensichtlich einmal quer durch und ich hätte auch keine weiteren Punkte.
Es gibt jetzt zwei Alternativen.
Ja. Herr Barko, der offiziell die Sitzung schließen kann.
Der Herr Beimel fehlt auch.
Ja, es ist
wir können ja dies.
Ja, also fürs Protokoll, glaube ich, sollten wir der Arbeitsgruppe schon mal ganz, ganz herzlich danken, Ihnen auch, Herr Zimiok, und ein klares Weiter so.